SWR aktuell Infodate am Morgen
mit Andreas Fischer. Guten Morgen. Der Krieg zwischen den USA und dem Iran spitzt sich weiter zu. Auch in der vergangenen Nacht hat das US-Militär wieder Ziele im Iran angegriffen. Unser Korrespondent Martin Ganselmeier berichtet.
Es war bereits die vierte Angriffswelle innerhalb von einer Woche. Zur Begründung teilte das zuständige US-Regionalkommando CENTCOM mit, der Iran solle in seiner Fähigkeit eingeschränkt werden, Handelsschiffe in der Straße von Hormuz anzugreifen. Nach Angaben von US-Medien richteten sich die Angriffe gegen iranische Raketenstellungen, Anlagen zur Luftabwehr und Boote der iranischen Revolutionsgarden. Bereits in der Nacht zum Sonntag hatte das US-Militär 140 Ziele im Iran bombardiert. Eine Vergeltungsmaßnahme für eine iranische Drohnenattacke auf ein Containerschiff unter zypriotischer Flagge. Jedes Mal, wenn Iran uns angreift, schlagen wir 20 Mal so stark zurück, drohte US-Präsident Trump. Er widersprach auch iranischen Angaben, wonach die Durchfahrt durch die Meerenge bis auf Weiteres verboten sei.
Der Iran hat mit Gegenangriffen reagiert. Nach Angaben iranischer Staatsmedien seien US-Militärstützpunkte in Jordanien, Kuwait und Bahrain beschossen worden. Und die aktuelle Eskalation werden wir wohl auch in Deutschland an den Tankstellen spüren. Die jüngsten Angriffe haben die Ölpreise wieder steigen lassen. In der thailändischen Hauptstadt Bangkok ist in der Nacht in einer Bar ein Feuer ausgebrochen. Dabei sind nach Angaben der Regierung mindestens 27 Menschen ums Leben gekommen. Was bisher über den Brand bekannt ist, fasst Ines Burkhardt zusammen.
Das Feuer brach gegen Mitternacht in einem Bierlokal aus, das im Norden der Millionenmetropole Bangkok liegt. Nach Medienberichten sind auch 63 Menschen verletzt. Auf Bildern ist zu sehen, wie hohe Flammen aus dem Lokal schlagen. Auf Handyvideos rennen Menschen schreiend und in Panik aus dem Lokal. Nach ersten Informationen wurden die meisten Toten in den Toiletten des Restaurants aufgefunden. Das Lokal brannte völlig aus. Nach etwa einer Dreiviertelstunde gelang es der Feuerwehr und anderen Rettungskräften, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Zur mutmaßlichen Ursache gab es zunächst keine Informationen. Vor der Bar wurden die mit Tüchern abgedeckten Leichen aufgereiht. Die Gaststätte liegt in der Nähe des vielbesuchten Chatuchak-Marktes, der auch international bekannt ist.
Von Thailand nach Spanien. Bei dem verheerenden Waldbrand in Andalusien hat sich die Zahl der Todesopfer auf 13 erhöht. Das hat die Regionalregierung mitgeteilt. Den Feuerwehrleuten und weiteren Einsatzkräften ist es mittlerweile gelungen, das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Unsere Korrespondentin Anna Mund berichtet.
Die Lage rund um das Feuer sei inzwischen stabilisiert worden. Das teilte der Regierungschef der betroffenen Region Andalusien mit. Die Löscharbeiten würden begünstigt durch deutlich schwächere Winde und eine höhere Luftfeuchtigkeit. Bislang sind etwa 7000 Hektar Wald und Buschland verbrannt. Weiterhin sind rund 500 Feuerwehrleute, Soldaten und andere Helfer im Einsatz. Man will den Brand schon bald komplett unter Kontrolle bringen. Dank der positiven Entwicklung können Anwohner schrittweise in ihre Häuser zurückkehren. 12 Menschen waren in der Nacht zu Freitag ums Leben gekommen. Sie wurden bei der Flucht vor dem Feuer von den Flammen eingeschlossen. Die Behörden gehen davon aus, dass unter den Toten mehrere Ausländer sind, darunter Briten und Belgier.
Die Grünen und das Deutsche Kinderhilfswerk kritisieren die Pläne von Bundesfamilienministerin Prien, den Unterhaltsvorschuss für Alleinerziehende zu kürzen. Die CDU-Politikerin Prien will die Bezugszeit einschränken und einen entsprechenden Gesetzentwurf schnellstmöglich vorlegen. Einzelheiten von unserem Hauptstadtkorrespondenten Chris Berdrow.
Das Geld können Alleinerziehende beantragen, wenn der getrennt lebende Elternteil keinen oder zu wenig Unterhalt für die Kinder zahlt. Meistens sind das Väter. Der Staat springt dann mit dem Vorschuss ein. Die Höhe variiert je nach Alter des Kindes. Bis zu 394 Euro können es monatlich sein. Ein Sprecher des Familienministeriums bestätigte Pläne, dass das Geld nur noch bis zum 16. und nicht mehr wie jetzt bis zum 18. Geburtstag eines Kindes gewährt werden soll. Hintergrund seien die Sparvorgaben für den Bundeshaushalt. Grünen-Fraktionschefin Britta Haselmann kritisierte, Kürzungen der Regierung treffen immer die gleichen. Das Kinderhilfswerk spricht von Einschnitten bei denen, die ohnehin schon wenig haben.
Zum ersten Mal seit Boris Becker im Jahr 1995 stand gestern wieder ein deutscher Tennisspieler im Finale von Wimbledon. Alexander Zverev traf dort auf den Weltranglisten-Ersten Jannik Sinner. Nach 4 Sätzen musste sich Zverev dem Italiener geschlagen geben. Unsere Sportreporterin Ina Kast fasst das Match zusammen.
Vor den Augen von Prinz William, Schauspielerin Nicole Kidman und Bundeskanzler Friedrich Merz hat Deutschlands bester Tennisprofi Alexander Zverev dem Favoriten Jannik Sinner alles abverlangt. Beide Spieler gewannen jeweils einen Satz im Tiebreak. Nach knapp 3 Stunden Spielzeit kassierte Zverev dann im 3. Satz das erste Break und warf frustriert den Schläger auf den Boden. Bei 1:2 Satzrückstand hat der Deutsche dann auch im 4. Satz ein Aufschlagspiel verloren, wirkte zu diesem Zeitpunkt auch körperlich etwas gezeichnet, nicht mehr so voller Kraft wie sein Gegner. Sinner verwandelte nach fast 4 Stunden Spielzeit seinen ersten Matchball und ließ sich vor Erleichterung und Freude auf den Rasen in Wimbledon fallen. Tränen sind bei Alexander Zverev nicht geflossen, auch wenn er gegen Sinner nun die 10. Niederlage in Serie hinnehmen musste.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Wir bleiben weiter mit Sonne in der neuen Woche. Es ist sonnig, dazu sind einige Schleierwolken unterwegs. Und es bleibt auch heiß. Die Temperaturen steigen auf 29 Grad in der Westeifel und bis 36 Grad in der Ortenau. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger, teils frischer Nordost- bis Ostwind. Morgen und am Mittwoch wird es dann schwüler mit Sonne, Wolken und örtlichen Schauern oder Gewittern.
SWR aktuell. Serie der Woche.
5 Jahre ist sie jetzt her, die verheerende Flut im Westen Deutschlands. In der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 fielen in Teilen von Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen innerhalb von 24 Stunden mehr als 100 Liter Regen pro Quadratmeter. Besonders betroffen war das Ahrtal. 135 Menschen kamen dort ums Leben. Viele weitere verloren ihr Zuhause. Die ganze Woche über schauen wir hier in SWR aktuell darauf, wie die Flut das Leben im Ahrtal verändert hat und wie die Menschen dort in die Zukunft blicken. Der Hochwasser- und Katastrophenschutz hatte damals versagt. Seitdem ist eine zentrale Frage, ob sich so eine Katastrophe im Ahrtal oder woanders wiederholen könnte. Lothar Kirschbauer ist Professor für Siedlungswasserwirtschaft und Wasserbau an der Hochschule Koblenz und forscht unter anderem zum Ahrtal. Herr Kirschbauer, nach der Flut wurden neue Schutzkonzepte erarbeitet. Wie sieht denn der Hochwasserschutz im Ahrtal mittlerweile aus?
Hochwasserschutz ist ein langfristig angelegtes Projekt. Es gibt also zum einen das Projekt der Gewässerwiederherstellung, wo man dem Fluss selber versucht, soweit das im urbanen Raum möglich ist, mehr Raum zu geben. Das heißt also, damit mehr Wasser durchs Gewässer fließen kann, braucht es mehr Fläche, mehr Breite. Aber wir müssen natürlich auch in den Entstehungsgebieten einen sogenannten technischen Hochwasserschutz bauen. Das heißt, dort sind insgesamt 18 Hochwasserrückhaltebecken geplant. Die Planung und natürlich auch der Bau braucht seine Zeit. Das heißt also, das sind Projekte, die auch teilweise Jahrzehnte dauern werden. Aber man muss sie einfach angehen.
Also eine schnelle Lösung gibt's nicht. Das hört man schon raus. Schauen wir mal auf diesen einen Aspekt, den Sie gesagt haben, dem Fluss mehr Raum gehen. Ich war selber mal im Ahrtal, das ist ja ein sehr, sehr enges Tal mit sehr steilen Hängen an der Seite. Wie viel Raum kann man dem Fluss da überhaupt geben?
Es gibt Bereiche, wo ich dem Fluss gar keinen Raum mehr geben kann. Die sich auskennen, zum Beispiel im Bereich der bunten Kuh, dort haben wir so einen Engpass, aber wir können dem Gewässer vorher Raum geben, sodass das Wasser zum einen langsamer abfließt, aber auch schon im Flusstal Wasser gespeichert werden kann, zwischengespeichert werden kann. Wir können natürlich jetzt nicht die Geologie und die Topografie komplett umbauen, aber das ist ein ganz wichtiger Punkt, denke ich, und das ist auch ein Aspekt, der immer mehr jetzt bewusst wird. Wir müssen einzugsgebietsweise denken. Das heißt also, ich muss das ganze Einzugsgebiet der A zum Beispiel betrachten. Und ich muss also zum einen gucken, was kann ich vielleicht in der Fläche schon zurückhalten durch kleinere Maßnahmen? Wo kann ich eventuell große Maßnahmen, Hochwasserrückhaltebecken bauen? Denn ich muss ja nicht nur immer den Blick jetzt auf die Flut legen, sondern wir sehen es ja gerade ganz aktuell bei dieser Hitzephase, die wir haben. Wir müssen auch die Dürrephasen betrachten. Das heißt, wenn ich Wasser auch bei kleineren Ereignissen länger in der Fläche zurückhalte, erreiche ich eine höhere Grundwasserneubildung und habe dann mehr Wasser im Boden auch für solche trockenen Zeiten.
Jetzt haben wir erstmal drüber gesprochen, wie man sich darauf einstellen kann, um das Wasser dann so zu leiten, dass es idealerweise keine Wohngebiete überschwemmt. Gleichzeitig kann sowas ja dann trotzdem passieren und da geht es ja auch darum, wie baut man im Ahrtal. Seit 5 Jahren wird wieder aufgebaut und viele Häuser stehen weiter nah am Gewässer. Ist das aus Ihrer Sicht verantwortbar?
Die Frage wird häufig gestellt und man muss die Menschen auch verstehen, die im Ahrtal leben und wohnen. Das ist Heimat. Und viele leben auch von dem Tourismus. Das heißt also, die müssen teilweise auch im Ahrtal bleiben. Und man findet auch direkt im Ahrtal keine Flächen, sage ich mal, außerhalb des Überschwemmungsgebietes. Weil dort haben wir andere Restriktionen, ob das Naturschutz ist, ob das dann die Weinberge sind. Das andere ist auch, dass es zum Beispiel von den Versicherungen teilweise nur Geld gibt, wenn man an dieser Stelle, wo man gebaut hatte, sein Haus wieder saniert.
Informationen von Lothar Kirschbauer, er ist Professor für Siedlungswasserwirtschaft und Wasserbau an der Hochschule Koblenz. Morgen spreche ich in unserer Themenserie dann mit dem Gründer der Stiftung Ahrtal darüber, wie die Helfer damals vor 5 Jahren die Katastrophe erlebt haben.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Die sogenannte Koalition der Willigen berät heute in Paris, wie sie die Ukraine weiter bei der Verteidigung gegen Russland unterstützen wird. An dem Treffen der westlichen Unterstützerländer der Ukraine nehmen unter anderem Bundeskanzler Merz und der ukrainische Präsident Zelensky teil. Was genau in Paris auf dem Plan steht, berichtet unser Frankreich-Korrespondent Kai Rienecker.
Gastgeber Emmanuel Macron zieht protokollarisch alle Register. Das Treffen dieser sogenannten Koalition der Willigen findet im Invalidendom an der Grabstätte Napoleon statt. Am Dienstag werden die eingeladenen Staats- und Regierungschefs an der traditionellen Militärparade aus Anlass des französischen Nationalfeiertages, dem 14. Juli, teilnehmen. Im Élysée-Palast heißt es eine für die Ukraine günstige Dynamik an der Front, sowie die Signale der Einheit des G7-Gipfels von Evian und des jüngsten NATO-Gipfels sollten genutzt werden, um einem Waffenstillstand und Verhandlungen mit Russland näher zu kommen. Abgesichert werden könnte ein Abkommen zwischen der Ukraine und Russland durch eine multinationale Truppe unter dem Kommando Frankreichs und Großbritanniens. Ein gemeinsamer Generalstab sei bereits einsatzbereit, so der Élysée. Ganz oben auf der Agenda steht in Paris auch die europäische Kooperation bei der Raketenabwehr, auch um die Ukraine vor den Angriffen aus Russland zu schützen.
Der Krieg gegen die Ukraine ist heute auch Thema beim Treffen der Außenminister der EU-Staaten in Brüssel. Außerdem wollen die Minister über die Lage im Nahen Osten beraten. Ein Aspekt dabei wird sein, wie sich die EU zu israelischen Siedlern im Westjordanland positioniert. Aus Brüssel berichtet Sabrina Fritz.
Auf dem Tisch liegt ein Vorschlag der EU-Kommission gegen illegale Siedlungen im Westjordanland. Rund 500.000 israelische Familien sollen sich inzwischen im Westjordanland illegal angesiedelt haben. Viele von ihnen leben vom Verkauf landwirtschaftlicher Produkte wie Datteln, Trauben und Gemüse. Die EU-Kommission will die Exporte dieser Siedlerprodukte beschränken. Die Europäische Union ist der wichtigste Markt für diese Agrarprodukte. Der Vorschlag sieht vor, Produkte aus den illegalen Siedlungen zu kennzeichnen, sie mit Zöllen zu belegen oder die Einfuhr ganz zu verbieten. Da dies einstimmig von den 27 Mitgliedstaaten beschlossen werden muss, ist eine Entscheidung wenig wahrscheinlich. Unter anderem Deutschland ist dagegen.
Und wir bleiben in Brüssel bei der Europäischen Union. Die EU-Kommission stellt heute Empfehlungen vor, wie schärfere Regeln für Social-Media-Plattformen aussehen könnten. Konkret geht es auch um Altersbeschränkungen. Sie sollen aus Sicht der Kommission europaweit möglichst einheitlich geregelt werden. Einzelheiten von unserer Brüssel-Korrespondentin Katrin Schmidt.
Kommissionschefin von der Leyen hat den Schutz von Kindern und Jugendlichen vor rund einem Jahr zu einer der Prioritäten ihrer Amtszeit gemacht. Vor der heutigen Präsentation hat sie bereits erklärt, Argumente für einen verzögerten Zugang von Kindern und Jugendlichen zu Social Media gewinnen an Gewicht. Kinder müssten lernen, auch online selbstständig und selbstbestimmt zu handeln, so von der Leyen. Man müsse ihnen dazu ein geschütztes Umfeld und die Zeit zum Reifen geben. Ein Expertenrat hat im Auftrag der Kommissionschefin im vergangenen halben Jahr Erkenntnisse und Erfahrungen zum Einfluss von Social Media und zu Wirkung von Altersgrenzen untersucht. Die heutigen Empfehlungen sind nicht bindend. Es liegt an den einzelnen EU-Staaten, ein konkretes Mindestalter für die Nutzung der Plattformen festzulegen. Die EU-Kommission hat aber zuletzt auch vor einer Zersplitterung in nationale Systeme gewarnt. Aus gutem Grund. Denn wer digitale Altersgrenzen auch technisch durchsetzen will, kommt um die großen Online-Plattformen kaum herum. Und TikTok, Instagram und Co. zusätzliche Pflichten aufzuerlegen, wie sich zum Beispiel auf eine technische Altersverifikation einzulassen, das ist alleinige Zuständigkeit der EU-Kommission.
Schon konkreter als die möglichen neuen Altersgrenzen für Social Media sind die Änderungen bei Fluggastrechten in der EU. Die Mitgliedstaaten stimmen heute darüber ab. Unter anderem soll bei der Buchung künftig standardmäßig der Preis inklusive Handgepäck angezeigt werden, damit Reisende die Flüge und Preise besser vergleichen können. Außerdem sollen Eltern für ihre Kinder unter 14 Jahren keine Gebühr mehr für eine Sitzplatzreservierung zahlen müssen, um nebeneinander zu sitzen. In Mannheim beginnt heute die internationale Deutsch-Olympiade des Goethe-Instituts. Mehr als 100 Jugendliche aus 66 Ländern nehmen an dem Wettbewerb teil, bei dem ihre Deutschkenntnisse getestet werden. Dabei geht es aber auch darum, Freundschaften über Ländergrenzen hinweg zu schließen. Der Generalsekretär des Goethe-Instituts, Johannes Ebert, spricht von einer ganz besonderen Atmosphäre.
Da gibt es ganz viele Freundschaften, auch Freundschaften, die weiterwirken, die über Ländergrenzen hinwegwirken. Da entsteht etwas. Und natürlich ist die Förderung der deutschen Sprache wichtig und die Begegnung mit Deutschland. Ja, man geht da in attraktive Städte wie ja auch Mannheim. Es reisen nicht nur 100 Schülerinnen und Schüler, sondern es reisen auch Begleitlehrerinnen und Begleitlehrer, die dann frische Impulse aus Deutschland für ihren Unterricht in ihr Heimatland mitnehmen.
Johannes Ebert, Generalsekretär des Goethe-Instituts.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Die Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg müssen nur noch 2,5 Wochen warten, bis die Sommerferien für sie beginnen. In Rheinland-Pfalz haben sie schon vor 2 Wochen angefangen. Und auch im Politikbetrieb in Berlin ist jetzt Sommerpause. Die Zeit der Reisen beginnt. Unser Hauptstadtkorrespondent Jim Bock-Nikschas über die Traumziele eines Ministers.
Wer will schon nach Mallorca, wenn er auch nach Wittmund fahren kann? Eine kleine Kreisstadt in Niedersachsen, aber immerhin die größte in ganz Ostfriesland, mit nicht mal 20.000 Einwohnern. Hier hat Mann und Frau im Sommer seine Ruhe und immer ein bisschen frischen Nordseewind um die Nase. Gut, manchmal donnert auch ein Eurofighter über den Himmel, denn in Wittmund ist auch das taktische Luftwaffengeschwader 71 der Bundeswehr stationiert. Im Ernstfall wird die NATO also von Ostfriesland aus verteidigt. Da fühlt man sich im Urlaub doch gleich nochmal sicherer. Genau hier in Wittmund startet Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius heute seine jährliche Truppenbesuchsreise. Eine liebgewonnene Sommertradition. Bisher haben es die schönsten Kasernen und Übungsplätze kaum in handelsübliche Reiseführer geschafft. Aber das mag sich ja noch ändern. Wenn Sie sich nun inspiriert fühlen, Ihren Sommerurlaub auch mal in Wittmund zu verbringen statt im All-Inclusive-Hotel auf Mallorca, dann sei Ihnen aber noch Folgendes gesagt. Auch bei der Bundeswehr gilt: kein Alkohol vor 11 Uhr.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in ARD Sounds.